Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Was ist schlimmer als Pizza Hawaii? Und hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 265. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel, ganz in Weiß heute.
Aber nur oben rum. Unten habe ich nichts an.
Nee, ich hab's gerade gesehen, als du aufgestanden bist, du hast eine Kochhose an.
Ja.
Du hast heute am Donnerstag eine Kochhose an.
Ja, das ist eine kurze Hose, die habe ich mir heute Morgen geschnappt, weil es warm war. Inzwischen friere ich, weil es nämlich echt kalt geworden ist.
Also du meinst, gestern am Mittwoch hast du dir die angezogen?
Ja.
Weil das war der erste Tag, wo ich wieder eine lange Hose angezogen habe.
Aha.
Also ja, normalerweise bei mir ist ja, wenn der Juni beginnt, ist ja vorbei mit untenrum Hose.
Also ja, bei mir oft schon im April oder spätestens im Mai, aber es ist frisch hier.
Ja, aber Kochhosen gibt es in kurz. Also ja. Der ist ja vollkommen bescheuert.
Habe ich nach Jahren endlich gefunden.
Ja, aber hat man eine Kochhose hat man doch zur Sicherheit an, damit man sich die Beine nicht mit Fett vollspritzt.
Ja. Ja.
Das ist ja wie Flipflops in der Küche tragen.
Das tue ich nicht.
Siehst du?
Immer schön geschlossene Schuhe.
So, schließen wir den Kreis in deinem weißen Gewand. Was ist schlimmer als Pizza Hawaii?
Willst du eine ehrliche Antwort haben?
Ja.
Nicht viel.
Doch. Ich habe hier eine Speisekarte in diesem Moment eben gerade kurz vor der Sendung noch zugeschickt bekommen von jemandem, mit der Frage, was ist schlimmer als Pizza Hawaii? Und ich sehe hier oben, es geht los mit Pizza Stromboli und dann Pizza Al Carbonara und dann kommt Pizza Hawaii Bianca.
Was ist das denn?
Ja, Pizza Bianca ist ja...
Ja, tomatenlose
Pizza. Tomatenlose Pizza. Und hier in der Pizza Hawaii Bianca für stolze 17 Euro ist Prosciutto, Ananas, Mozzarella, die Bufala und Basilico drauf. Also weht auch noch dann die Tomate weggelassen. Oh, weiß ich ja nicht. Aber ja, das 17 Euro ist dann auch ein stolzer Preis
ja,
dafür, ne?
Ja.
Nee, bah.
Nee, das geht gar nicht.
Ich weiß, um welche Pizzeria es da geht in dem Fall. Und das ist ein Italiener, der was auf sich hält, ehrlich gesagt.
Aha.
In Köln. Tja.
Deswegen hat er auch eine Pizza Bianca. Aber.
Ja, aber.
Ist derart zugerichtet.
Ja, nee, muss nicht sein, ne?
Nee. Eine unserer beiden Dorfpizzerien hier.
Es gibt zwei Dorfpizzerien.
Es gibt zwei, ja. Oh. Die haben eine Pizza Sven. Und das Gerücht hält sich, dass das vor zig Jahren ein Stammgast bei denen war. Mhm. Der immer Pizza mit allem bestellt hat. Und entsprechend lang ist auch die Zutatenliste. Und ist, glaube ich, auch die teuerste Pizza auf der Karte.
Und oben ist dann alles verbrannt und unten ist der Teig noch roh.
Das ist irgendwie alles drauf, was die Küche hergibt und wahrscheinlich auch noch doppelt Käse.
Boah, der Witzke.
Da kriegst du schon eine Magenkolik nur beim Durchlesen der Zutaten.
Im letzten Jahr musste ich mal eine Zeit lang so ein bisschen auf meine Ernährung aufpassen und da wurde mir gesagt, ich soll auf fettige Sachen weitestgehend verzichten. Mhm. Und darunter fiel auch Pizza. Und wo ich dann gesagt habe, wieso denn Pizza? Weil die Pizza, die ich mache, die hat sowas von nichts mit Fett zu tun.
Ja.
Also außer vielleicht so ein bisschen magerer Mozzarella, der da so ein bisschen, bisschen drauf ist. Aber dann dachte ich, ja klar, so ist das so eine klassische Pizzerienpizza mit Gouda und Stangensalami. Ne? ja, gut, klar, da ist natürlich was ganz, ganz anderes.
Da schwimmt das Fett oben drauf.
Wobei, ganz manchmal, ne, finde ich so eine Pizza auch ganz geil.
Ja, ich habe gestern noch eine gegessen.
Das ist ja eine Pizza Sven.
Nee. Ich stehe also auf die einfachen Pizzen, wo nicht so viele Zutaten drauf sind.
Ja, ich finde bei dieser, wenn man weiß, das ist so eine ganz klassische Pizzeria, die auch so riecht, dann finde ich sogar eine, wie heißt das, Margherita ganz geil.
Ja, Margherita oder Margherita plus ein paar Pilze drauf oder so, das reicht mir.
Ja, weil apropos, weil so die Salami und so, die haben, ist eh immer scheiße. Oh. Weißt du, da, also Und selbst wenn man irgendwie, wenn da mal so eine scharfe Salami drauf auf der Karte steht, dann weiß er auch, das ist auch irgendwie so eine Scheißkacke da.
Ja.
Entschuldigung.
Apropos feine Küche.
Ja.
Mir ist heute was äußerst Ungewöhnliches passiert. Vorhin hat es geklingelt. Mhm. Und um die Zeit, also kurz vom Podcast, erwarte ich natürlich eigentlich keinen mehr. Und da steht so ein Bauarbeiter vor mir und meinte, hätte mir was mitgebracht. Dann fing der an, so irgendwie in Zewa eingewickelte Sachen auszupacken.
Ich hätte erstmal die Tür zugemacht, bis auf so einen Spalt.
Ja. Und dann zeigte der mir etwas, was aussah wie Trüffel.
Aha.
Und er meinte, der hätte die in der Baggerschaufel gefunden.
Hä?
Ja. Und dann habe ich mir die angesehen. Und die sahen tatsächlich von außen aus wie Trüffel. Mhm. Die waren alle so ein bisschen kaputt. Und dann von innen waren die aber sehr weiß. Das heißt, außen schwarz und innen weiß ist eher ungewöhnlich. Also meistens haben die ja von innen so eine Leberwurstfarbe.
Ja, es gibt aber auch diese...
Es gibt weiße Trüffel.
Diese billigen Trüffel sind ja weiß.
Ja,
ne?
Ja, ja. Es gibt aber auch teure weiße Trüffel.
Ach so.
Aber was der hier im Wald in der Eifel gefunden hat, ach, ich weiß es nicht. Also es roch auch sehr intensiv.
Der hat das ausgebuddelt.
Ja, ja. Ja, versehentlich, also mit dem Bagger quasi.
Ja.
Und hat dann in den Zinken von der Schaufel hat er diese Trüffel gefunden. Woher der jetzt wusste, was das ist, keine Ahnung, aber der hat wohl auch jemanden gefragt und hat gegoogelt und der hatte auch eine relativ genaue Vorstellung davon, wie viel Kohle der mir dafür abnehmen wollte.
Moment, also der hat die an seiner... Moment. Der hat irgendwo da in der Tasse im Wald mit seinem ja. Trüffelschweinbagger, hat der da rumgebaggert, hat die dann eingepackt, hat sich überlegt, wo gibt's denn jetzt hier ein Restaurant, ist da hingefahren dann zu dir und wollte dir jetzt diesen Trüffel verkaufen.
Ja.
Nein. Und jetzt gibt's morgen auf der Karte gibt's jetzt so eine Trüffelpasta bei dir oder was?
Nee.
Trüffelpasta à la Bagger.
Nee, weil die rochen nicht gut. Also die rochen sehr intensiv, aber nicht wie ich das von Trüffeln kenne. Also irgendwie unangenehm.
Also wachsen denn in der Eifel Trüffel?
Vielleicht. Ich habe noch nie davon gehört.
Also offensichtlich, ja.
Offensichtlich. Aber ob das jetzt eine essbare Sorte ist oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Weil wir alle wissen, welche Pilze es hier im Wald gibt, aber von Trüffeln habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
Boah, also ich hätte die, also nee, ich hätte die auch, selbst wenn die gut gerochen wären, hätte ich ja nicht von irgendeinem so Baggerklaus da. Boah, ich hab mal, damals hatte ich eine Nachbarin, die mir sehr suspekt war und die, ja, das war auch irgendwie ein bisschen unangenehm mit der immer. Und die hat irgendwann mal, weil die wieder Scheiße gebaut hat und zur Entschuldigung, kam mir irgendwann mal an aus dem Feinkostladen mit so einem Trüffel. Boah, und weil ich stehe jetzt echt nicht so auf Trüffel und ich mochte diese Nachbarin auch nicht und fand die aber eher so ein bisschen in Richtung eklig, weil ich habe diesen Trüffel damals weggeschmissen. Weil ich wusste nicht, vielleicht hat die den ja auch selber geschenkt bekommen, der ist schon total alt. So weiß man jetzt alles nicht, ne?
Weiß man nicht.
Aber ich finde das auch total anmaßend, auf fremden Personen einen Trüffel zu schenken.
Ja.
Also geschweige denn, verkaufen zu wollen, finde ich.
Ja. Interessant.
Ja, aber das muss man recherchieren, ob es Eifeltrüffel gibt. Wärme.
Ja, das würde mich tatsächlich interessieren. Aber ich meine, mir ist ja schon alles Mögliche angeboten worden. Aber von Trüffeln habe ich hier noch nie gehört.
Wie, das heißt, das ist jetzt keine Seltenheit, dass jemand bei dir klingelt und dir Sachen andrehen will?
Nee, also es kommt schon mal vor. Entweder sind es Jungs, die angeln waren und irgendwie ein paar Forellen gefangen haben und irgendwie ein paar Mark 50 haben wollen.
Echt jetzt?
Manche Leute kommen mit Pilzen an und so, ja, passiert.
Wenn man seine Gäste direkt umbringen will. Mein Gott, nee, weiß ich
nicht. Ich meine, Steinpilze kenne ich natürlich. Wenn mir jemand günstig Steinpilze anbietet, in kleinen Mengen, dann ist das schon okay. Aber wenn jemand irgendwie gewerblich unterwegs zu sein scheint, das ist strafbar. Also das mache ich auch nicht.
Das gibt's auch, oder?
Ja.
Da laufen die echt Restaurants ab, oder was? Und
ja, lieber natürlich in den Großstädten, weil dann sind die weit weg vom Wald und der Polizei und so. Aber es kommt schon mal vor.
Ja gut, warum sollst da gibt es ja sonst nicht so viel Verbrechen, da muss man sich was anderes aussuchen an Verbrechen.
Ja, ne? Eben. Ja. Irgendwas muss man ja machen.
Ah, Wahnsinn, ey. Na gut. Gibt's also keinen Trüffel morgen?
Nee. Der roch auch echt nicht lecker.
Guck mal, bleiben wir direkt beim Thema. Timmy wurde ja jetzt zerlegt, ne?
Ja, ich habe ehrlich gesagt nichts mehr mitbekommen jetzt in der letzten Woche.
Ja, also es kam ja, ich glaube, zum Erscheinen unserer letzten Folge kam raus, dass Timmy ja eine Frau ist. Also eine Wählin.
Eine Wählin.
Ja. Und dann hat die Obduktion ja begonnen und keine Ahnung, ich habe das jetzt auch nicht mehr so verfolgt. Was ich dann jetzt aber gestern gelesen habe, dass jetzt eine dänische Firma das Tier jetzt entgegennimmt und die verwerten das jetzt. So ein Wal wird, weißt du, was glaubst du, was passiert mit so einem Wal?
Da kommt der Abdecker mit ein paar Helfern, weil die den ja irgendwie in den LKW kriegen müssen. Und dann wird er zur Seife verarbeitet.
Ja, nicht ganz. Tatsächlich, also aus so einem Wal, aus dem klassischen Wal kommen drei Endprodukte hinten raus. Aber dann ist der ganze Wal auch weg. Ein paar Knochen kommen irgendwie in irgendein Museum, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Nämlich Fett.
Ja.
Das Fett, aus dem Fett macht diese Firma, das ist eine dänische Firma, die das macht halt, ne? Die macht aus Tierkadavern, machen die Biodiesel.
Oh.
Aus den anderen organischen Sachen wird pulverisiert und da wird Zement draus gemacht. Und dann gibt's noch irgendwas und das wird zu Biogas irgendwie noch umfunktioniert. So, und der Biodieselanteil, der aus so einem Wählin Timmy rauskommt, damit kann man umgerechnet 35.000 Kilometer fahren.
Was?
So, jetzt mal zurückgespult zum Nachhaltigkeitsgedanken, ne?
Warum jagen wir denn keine Wal?
So, genau das dachte ich. Wenn du 35.000 Kilometer mit so einem Wal, also ja. Ich fahre jetzt mit Wal, kann man dann sagen. Ich fahre nicht Biodiesel, ich fahr Wal.
Ich fahre Buckelwal.
Und wenn du ganz richtig nachhaltig bist, dann wohnst du auch in Wal. Ja. Weil du kannst ja dein Haus aus Walzement. Ja,
sicher.
So, da will ich aber die Harpune jetzt mal wieder rausholen.
Ja, klar. Ich meine, dann brauchen wir das billige russische Öl nicht mehr.
So, wir können alle mit Wal fahren.
Ja. Yeah.
Also ich finde, könnte man mal drüber nachdenken. Also ich finde, 35.000 Kilometer, so weit ist Timmy in den letzten Wochen nicht gekommen.
So viel fahre ich im ganzen Jahr nicht.
Ja. Aus einem Wal. Wow. Aber ich finde es geil, dass so Dänen anscheinend öfter das Problem haben, dass eine Firma sich darauf spezialisiert hat, große Tierkadaver in Energie zu verwandeln.
Ja, ich meine, dänische Elefanten.
Ach so, genau. Und das andere ist noch der Wasseranteil in so einem verschlodderten Kadaver ist auch sehr groß. Das entziehen die, wird gefiltert und wieder dem Meer zugeführt.
Das ist aber nett.
Ne?
Ja.
Also das wird, da bleibt nachher nichts von über.
Das ist schön.
Ja. Ja. So,
eigentlich sollte man das mit verstorbenen Menschen auch machen. Viel nachhaltiger.
Ja, ich hatte doch mal von dieser einen Beerdigungsmethode erzählt. Ja. Dieses wie hieß das? Renaturieren und so oder so.
Ich glaube, ja.
Also, wo man innerhalb von einem Monat zu Mutterboden wird.
Ja. Oder Vaterboden.
Oder Vaterboden, so. Ja.
Ja, finde ich gut, wenn wir damit auch unsere Dieselfahrzeuge betreiben können.
Ja, mir tun jetzt ein bisschen die Leute leid, die sich in etwas zu schneller Euphorie so
Elektrofahrzeuge gekauft haben. Nee,
so Timmy-Tattoos auf den Arm gemacht haben. Die dann jetzt indirekt so ein bisschen die Verbrenner-Automobilbranche unterstützen.
Ja, ja.
Die gucken jetzt echt blöd aus der Wäsche. Mhm. Naja.
Ach, nee.
So, und jetzt ist endlich WM. Freust du dich schon?
Ja.
Ich habe eben nur einen Bericht gesehen, wie viel Prozent der Menschen diesmal sich auf die WM freuen. Gar nicht so viele. 22% freuen sich in diesem Jahr auf die WM, auf die kommende. Von den 22% wollen allerdings auch 20% ihren Tagesrhythmus umstellen, um alle Spiele zu sehen.
Wow.
Also das sind die Hardcore-Fans. Mhm. Aber ich glaube, ehrlich
gemein, gesagt, so ein Zeitunterschied.
Ja, ich glaube, die deutschen Spiele, die haben das schon so ein bisschen gelegt, ne, für die europäischen Länder. Die sind immer so früh, wie es geht. Das heißt also 22 Uhr, glaube ich. Hm. Oder es gibt, glaube ich, sogar 20 Uhr Spiele. Aber es gibt genauso, gibt es auch halt 5 Uhr morgens Spiele.
Ja, ja, genau. Mhm. Je nachdem, wo in der Welt du wohnst. Kann das ganz schön gemein sein.
Und da er jetzt diesmal im Gegensatz zu sonst, wo, weiß ich nicht, 64 Spiele oder so sind, sind es jetzt 104 oder so.
Echt?
Ja, weil ein Drittel mehr Mannschaften mitspielen. Es gibt jetzt sogar ein 16-Finale.
Wow.
Also, das, und man, also Kanada und Mexiko sind ja nur so Nebenstaaten. Da finden, glaube ich, nur insgesamt 14 Spiele statt oder so. Mhm. Alle anderen ja in den USA. Also das ist...
Dazu habe ich übrigens einen Tipp der Woche mitgebracht.
Oh. Na, erzähl mal.
Es gibt eine ZDF-Doku darüber, wie Trump die WM zur Selbstdarstellung kapert und die WM den eigenen Ansprüchen überhaupt nicht gerecht wird. Mhm. Also, keine Ahnung, United Dingsbums irgendwie ist ja der Wahlspruch irgendwie und da ist überhaupt nichts United, weil irgendwie die Ticketpreise extrem hoch sind und das also, sagen wir mal, selbst die Mexikaner, die ja direkt um die Ecke wohnen, wenn sie ihr Team sehen wollen in Los Angeles oder so, die können sich die Preise überhaupt nicht leisten.
Natürlich nicht.
Da muss auch die USA keine Angst haben, dass da irgendwelche Ganoven über die Grenze kommen, weil die Tickets können die gar nicht bezahlen. Hm. Und viele Fans haben ja auch keine Einreisevisa bekommen, ne? Teilweise in letzter Sekunde abgesagt und so.
Selbst doch irgendein Schiedsrichter.
Der Schiedsrichter aus Somalia. Ja. Ist der Top-Schiedsrichter oder ist gekürt worden zum besten Schiedsrichter von Afrika. Der sollte da, ich glaube, 14 Spiele pfeifen oder so. Den haben sie, der hatte alle Papiere, die er brauchte, inklusive Diplomatenvisum. Kriegst du anscheinend für so eine Veranstaltung. Mhm. Und den haben sie in Miami am Flughafen festgesetzt und wieder nach Hause geschickt. Wegen angeblicher Verbindungen zu terroristischen Organisationen.
Ja, die haben nämlich gelbe und rote Karten bei dem im Gepäck gefunden.
Richtig, richtig, genau.
Hm? Und damit wollte er nämlich Trump bewerfen.
Ja.
Na, glaubst du nicht, dass es eher so wieder so eine, weil der nicht weiß, wo Somalia jetzt ist, das ist dann so eine Ebola-Angst?
Wer weiß. Also der hat ja irgendwie... Irgendwann mal, als er ins Amt kam, hat er ja bestimmte Länder zu Ländern non grata erklärt, die keine Visa mehr bekommen für die USA. Hm. Fast alles Länder, in denen schwarze oder braune Menschen wohnen und angeblich nur Terroristen.
Klar.
Und leider gehört Somalia auch dazu. Also trotz Diplomatenvisum haben sie den Top-Schiedsrichter nicht reingelassen. Und die FIFA hat einfach die Fresse dazu gehalten.
Na, der Typ, wie heißt der nochmal, der FIFA oder?
Infantini.
Infantini, der sitzt doch eh bei Trump auf dem Schoß.
So ja, ja. So. Der ist mindestens so korrupt wie Trump selber. Die Doku darüber, da vieles nicht so funktioniert, wie es sollte und so. Und auch, was du gerade erwähnt hast, dass Mexiko und Kanada bei der Organisation überhaupt nichts zu melden haben, was nicht so geplant war, aber Trump und Infantini oder wie er heißt, haben das einfach, das ganze Ding gekapert. Deswegen auch so viele Spiele in den USA und kaum welche in Kanada oder Mexiko.
Wo ist die zu sehen, die Doku?
ZDF Mediathek heißt die größte WM aller Zeiten und ist vom ZDF Auslandsjournal. Läuft auf der Mediathek und YouTube.
Ah, das ist aber echt, echt gut. Mhm. Weil viele schwärmen jetzt gerade auch von dieser, wie heißt diese andere ZDF-WM-Doku? WM 94 oder so?
Ah ja.
So, da schwärmen jetzt gerade, hier mit, das war ja 94, war das ja, wo noch so alle Top-Stars in der deutschen Nationalmannschaft, also Berti Vogts und die ganzen so. Und die Doku soll gut sein, aber mich interessiert das alles so wenig. Also deswegen dann ja lieber mit so einem Zusammenhang.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Ja. Ist auch noch eine halbe Stunde, also kann man sich geben.
Sehr gut. Ja, dann haue ich hier nochmal einen anderen Doku-Tipp raus, für alle, die es nicht gesehen haben. Letzten Donnerstag 4 Stunden lang auf ProSieben, aber mittlerweile auch auf Join abrufbar natürlich, lief werbungsfrei eine Doku kann man das fast nicht nennen, aber ein Porträt von 5 Ukrainern live mit Bodycams, die live mit Bodycams ihren Alltag bestreiten.
Mhm. Hab ich schon gehört inzwischen hier. Also, noch nicht gesehen.
Da ging es um 5 Ukrainer, also das ist einmal eine Zivilistin, einmal ein Drohnenpilot, aber jetzt kein hier so Kampfdrohnen, sondern hier mit diesen kleinen Drohnen, die ja auch die Bomben da abwerfen. Ein Krankenwagenfahrer, einen Polizisten und noch irgendjemand. Und die haben sie mit GoPros, also mit so Bodycams ausgestattet, die vorne an der Brust sind. Und man sieht einfach deren kompletten Alltag. Und das haben die schneiden immer zwischen diesen 5 Personen hin und her. Mhm. Keine Musik, kein Vorspann, kein Abspann, kein gar nichts.
Wow.
So. Und das ist, ich habe da nur reingeguckt, weil ich das sehen wollte. Und ich habe 4 Stunden lang bin ich daran hängen geblieben. Das ist so ein bisschen so, also wenn man manchmal ist es auch so, wenn man irgendwo vorbeiläuft und dann läuft ein Fernseher und bleibt man so kurz stehen und dann bleibt man so ein bisschen zu lange stehen. Ich denke mal, wenn ich gestanden hätte, hätte ich 4 Stunden gestanden. So, weil wirklich, da sind Szenen drin. So dieser Krankenwagenfahrer, wo die Kamera dann so ein bisschen zu untersichtig ist und man sieht nicht die Straße, sondern man sieht die ganze Zeit nur seine Hand am Lenkrad und die Tacho und die Geschwindigkeit. Mhm. Und wie die dann zwischendurch rausspringen und Leute evakuieren, weil die nämlich gerade von Drohnen verfolgt und angegriffen werden. Ja. Und wie die dann mit 140 Sachen irgendwo durch die Donetsk-Region da brettern und denkst, fahrt euch doch nicht kaputt, Leute. Also wirklich, du kommst dann, also das ist wirklich, wirklich wie ein Unfall. Das ist auch nicht besonders gut oder so, weil natürlich, ne, das sind ja alles wackelnde Bodycams, aber diesen fesselnden Einblick, den man da bekommt, das ist echt Wahnsinn.
Wow.
Und das Ganze ist produziert hier von Florida TV, Joko und Klaas Firma, die das als 15-Minuten-Wette, die haben ja diese Sendung, wo die immer 15 Minuten Sendezeit am nächsten Tag gewinnen.
Ja.
Und die haben die 15 Minuten gewonnen und ProSieben hat halt aufgestockt auf 4 Stunden und hat die ganze Werbung gekauft. Das heißt, deswegen läuft das auch 4 Stunden ohne Werbung. Weil selbst ein Vorspann und Abspann haben die rausgelassen, weil selbst das wäre nicht passend zum Thema und Werbung wäre dann ja vollkommen daneben.
Ja.
Also deswegen ist noch abrufbar, Join muss man sich auch gar nicht anmelden. Eine der wenigen Sachen, die man direkt so gucken kann.
Sehr gut, sehr gut.
Aber echt, also man muss sich 4 Stunden Zeit nehmen. Man kann es schlecht ausmachen.
Mhm. Ja, deswegen habe ich es auch noch nicht gewagt, das anzuschalten. Ja, zum Thema Trump.
Ja.
Habe ich 2 Sachen mitgebracht, die sind.
Einmal eine WM-Doku.
Er hat jetzt schon 12 Mal in 3 Wochen erzählt, dass der Iran-Krieg innerhalb von 2 Tagen beendet wird. Also irgendein Reporter hat da mitgezählt.
Aber ab wann zählen die?
Er sagt immer sofort. Also das ist wie mit, ich beende den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Diese 24 Stunden sind inzwischen anderthalb Jahre lang.
Ja, ja, klar.
Und im Iran-Krieg scheint er auch nicht die Kurve zu kriegen. Aber er sagt immer, in zwei Tagen haben wir das beendet.
Sag mal, ich habe mich nicht näher damit beschäftigt, weil ich dachte eigentlich, du würdest es natürlich heute hier mitbringen und erzählen. Was ist dem da in dieser TV-Sendung passiert, wo der ausgerastet ist?
Oh, ja. Habe ich mir angesehen.
Also das ist ein Setting, der saß bei CBS oder welcher? CNN, weiß ich nicht.
Das ist eine Sendung, die heißt Meet the Press. Das ist eine der bekanntesten News-Interview-Sendungen in den USA. Mhm. Wurde kurioserweise in einer Scheune in Wisconsin aufgenommen, weil er da irgendwie Termine hatte und das Fernsehteam auch da war. Und der Grund, weshalb er wutentbrannt aufgestanden ist und die Reporterin beschimpft hat, war schlicht und ergreifend, dass sie immer wieder nachgehakt hat, von wegen, könne er denn beweisen, dass die Wahl in Kalifornien und die jetzt gerade gelaufen ist oder gerade läuft, noch ausgezählt wird, und oder seine, also die Wahl 2020 war das, glaube ich, die er verloren hat, ne? Genau. Gegen Biden. Ob er denn Beweise dafür liefern könnte? Er hätte nie Beweise geliefert, er sagt das immer, aber wir haben nie Beweise gesehen. Da hat er sich so drüber aufgeregt, dass der
dass sie manipuliert ist, oder?
Ja, dass die ganze Presselandschaft ist korrupt, sie wäre auch korrupt und entweder dumm oder korrupt. Mhm. Und so weiter und so fort. Und dann hat er das Mikro abgerissen und ist aufgestanden gegangen.
Ja, also ist nicht sonderlich seriös, ne?
Nö, eben. So. Ja, wie so vieles, was er so macht, ne? Was ganz witzig war, vorgestern war ein wichtiges Basketballspiel im Madison Square Garden mit Trump als Gast dabei.
Wo der sich aufs Treppchen mitgestellt hat? War das?
Nee. Also. Nee, der war in so einer VIP-Loge mit Bekannten. Und vor jedem wichtigen Spiel wird natürlich die Nationalhymne gespielt. Alle stehen auf. Und die meisten Amerikaner halten nur die Hand auf die Brust. Aber Trump grüßt immer militärisch. Mhm. Und das, obwohl der ja fünfmal den Kriegsdienst verweigert hat, erfolgreich wegen angeblichem Fersensporn. Deswegen nennen sie ihn ja intern im Militär schon President Bonespurs.
Ja, das tut aber auch weh.
Das tut auch weh.
Das tut aber auch weh.
Ja, und dann ist er beim Abspielen der Nationalhymne ist er auf diesen großen Leinwänden eingeblendet worden und das ganze Stadion hat gebuht. Mhm. Und er hat sich aber irgendwie nichts anmerken lassen und im Interview danach hat auf die Frage, was denn, wie er das findet, dass er ausgebuht wurde, hat er gesagt, wie ausgebuht? Das war doch lautstarker Zuspruch. Ich fand's sehr schön.
Ich glaube dem das sogar.
Ja.
Dass der das fehlwahrnimmt. Also dass, genau. dass das
parallele Realität hatte. Ja.
Also das glaube ich sogar, dass der eine Funktion im Kopf hat, also so wie unser Gehirn eine Funktion hat, Unwichtiges rauszufiltern, hat sein Gehirn eine Funktion, sowas von vornherein ins richtige Licht zu rücken.
Für ihn. Sowas nennt man Narzissmus.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, ja, ist pathologisch. Ja, das waren zwei von vielen Themen zum Thema Trump, die in dieser Woche passiert. Da kommt garantiert noch mehr.
Bestimmt, ja.
Inzwischen schreibt er ja fast jede Nacht mindestens 50 bis 100Truth Social Posts.
Weswegen er tagsüber ständig irgendwo einschläft.
Richtig. Er ist übrigens in diesem Basketballspiel ist er auch eingeschlafen.
Ja. Na gut, aber ist ja klar.
Das ist ja klar.
Das ist ja wie früher in der Schulzeit, wenn man abends zu lange irgendwie rumgedaddelt hat oder zu lange gelesen hat unter der Decke. Da war man morgens immer ganz müde. Ne?
Ja,
genau. Man ganz müde und kann nicht aufstehen. Oh, ich muss ein Land regieren. Ich bin so müde.
Vielleicht sollten sie dem Typen mal das Handy wegnehmen.
Ja, das macht man bei Kindern ja auch.
Ja, eben. Also. Mal eine Nacht wegschließen.
So, ich habe ja auch einen Tipp der Woche mitgebracht.
Ja, gerne.
Der wirkt jetzt natürlich also so ein bisschen so wie ein Mensch im Universum zu den Themen, die wir jetzt gerade hatten. Aber Wackelpudding. Thema Wackelpudding. Wann hast du das letzte Mal Wackelpudding gegessen?
Jahrzehnte her.
Ich bin ja so ein, wie nennt man das? In den Supermärkten, die vor Kopf hingestellten Dinger an den Regalen, damit man da hängen bleibt. So Produktdisplays, wo dann ein Produkt ist. Mhm. Und da war jetzt wochenlang von einer Firma die Götterspeise in verschiedenen Sorten. Und es war klar, dass ich irgendwann zu der Wassermelonen-Götterspeise greife. Und das ist auch schon Wochen her, dass ich die gekauft habe, aber jetzt habe ich sie mal gemacht. Und zwar, und jetzt kommt der Tipp, da soll man aus diesem Tütchen, was so vier so kleine halbe Gläschen ergibt, also eigentlich glaube ich sind das zwei Portionen, ich habe auch vier Portionen aufgeteilt, soll man 500 Milliliter Wasser so plus 100 Gramm Zucker schütten. Ich habe die erste Version habe ich gemacht mit nur 50 Gramm Zucker und dachte, Moment mal, warum ist das denn immer noch so knallsüß? Und jetzt habe ich es letzte Tage gemacht mit 20 Gramm Zucker, also einem Fünftel der empfohlenen Menge. Ist das herrlich erfrischend. Weil ne, in Götterspeise ist ja sehr viel Ascorbinsäure, also Vitamin C, was sauer ist. Wenn man nur ein Fünftel von dem Zucker reinpackt, was ja auch viel gesünder ist, hat man eine ganz erfrischende, leckere Nachspeise. Ein bisschen Vanillesoße drauf. Super Sommergericht. Also Nachspeise. Also sehr empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob das bei allen Herstellern so ist, dass man da so knall viel Zucker reinpacken muss. Aber ich finde es ja schön, dass man das selber dosieren kann dann noch.
Ja, ist ja nicht verboten.
Ja, ich dachte tatsächlich, dass das gar nicht geht. Dass dann, keine Ahnung, die Geliermasse nicht funktioniert oder so.
Ach so.
Ohne Zucker. Das funktioniert ja ganz normal.
Klar.
Ich glaube, ganz ohne Zucker geht es nicht, weil ich glaube, dann ist das so, als würdest du in eine Zitrone beißen. Aber
ja. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als Kind haben wir immer Waldmeister Wackelpudding gegessen mit einem Spritzer Dosenmilch obendrauf.
Ja, hat ja den ähnlichen Effekt wie diese Vanillesoße.
Ja,
aber viel zu süß eigentlich immer.
Ja. Ich habe das auch früher mit zu. Also als Mitbringsel zu Geburtstagen oder so hat man das mitgebracht.
Ja, es gab auch, das ist vollkommen an mir vorbeigegangen, aber es gab auch so eine Zeit, wo das mit Wodka, glaube ich, angesetzt wurde, oder?
Mhm. Ja, habe ich auch von gehört.
Was aber eigentlich komisch ist, weil man muss das ja einmal aufkochen.
Ja.
Da machst du, das ist ja
machst du den Alkohol kaputt.
Das ist ja Quatsch dann.
Das ist eigentlich Quatsch. Ich kann es auch Wasser nehmen.
Naja, auf jeden Fall. Das ist bei mir in der Welt passiert.
Ja.
Wackelpudding ohne.
Ja, sehr schön. Wackelpudding.
Sag mal, wusstest du, dass es. Also, eigentlich hätte man sich's denken können, aber dass man neue Plattenspieler kaufen kann?
Ja.
Natürlich kann man neue Plattenspieler kaufen, warum nicht? Aber irgendwie, ich war vollkommen überrascht, als ich mich letztes Mal erkundigt habe, wie so der Plattenspielermarkt aussieht und habe mir so ein paar Testberichte durchgelesen. Mhm. Aber was irgendwie gar nicht dazu passt, dass die alle WLAN haben, die meisten haben eine App-Steuerung, die sind alle Bluetooth-fähig und sowas alles. Also dann gibt es auch noch so halt Vollautomaten, ne? Das gab es ja früher auch schon, so die... Ja. Den Tonarm und so automatisch regeln. Aber dass die ganzen Digitaltechniken da drin haben.
Ja, meiner zum Beispiel ist auch ein neuer, also neu im Sinne von, habe ich vor 10 Jahren gekauft, von einer österreichischen Firma namens Projekt oder Project. Mhm. Ist so ein bisschen, also ist qualitativ hochwertig, aber bezahlbar, weil da nichts dran ist. Okay. Außer ein mechanischer, von Hand betriebener Tonarm. Und um die Geschwindigkeit zu ändern, musst du den Gummi, den Gummiantrieb quasi umlegen.
Also so richtig manuell?
So richtig manuell, genau. Ziemlich geiles Teil, aber der hat auch wirklich, der hat keinen USB-Anschluss oder so. Ich meine, heute ist das ja auch tatsächlich so, dass die wenigsten Leute noch eine Stereoanlage haben, an die sie sowas anschließen.
Genau können. Das dachte ich nämlich auch, ne, dass die, man hat, und selbst wenn man eine gute Anlage hat, dann ist das keine klassische Stereoanlage, wo noch Cinch-Anschlüsse dran sind, sondern genau, da musst du ja irgendwie, und tatsächlich, und das haben die, da habe ich mir nämlich geguckt, das ist jetzt nicht so ganz Standard-Bluetooth, sondern die meisten haben diesen High-Quality-Bluetooth-Standard.
Ja.
Ich weiß, keine Ahnung, das ist so eine Endung und das ist auch, damit kannst du nahezu lossless quasi Bluetooth übertragen. Das ja. haben die dann schon. Trotzdem finde ich wahnsinnig komisch. Ich lege manuell eine Platte auf, lege den Tonarm vorne vor Song 1 und mache dann die App auf, um irgendwas einzustellen? Weiß ich nicht.
Find ist schon komisch, ne?
Ja. Oh nee, ich komme gerade nicht rein. Der Plattenspieler ist nicht im WLAN, oder? Oh, passt gar nicht.
Und da muss man natürlich auch noch aufpassen, weil ein Plattenspieler ist ja quasi, also die Musik auf der Platte ist kodiert. Das heißt, wenn eine Platte gemastert wird, also quasi die Druckvorlage hergestellt wird für das Presswerk, da wird die Musik durch eine Equalizer-Kurve geschickt. Mhm. Und früher hatte jeder Verstärker deiner Stereoanlage mit einem Phono-Anschluss, hatte quasi den gegenteiligen Equalizer eingebaut.
Mhm. Den Entzerrvorverstärker.
Der Entzerrvorverstärker, ja. Genau. Und jetzt müssten ja eigentlich die Plattenspieler, die per Bluetooth übertragen an deine Musikanlage, dann müsste der Plattenspieler ja diese Kurve eingebaut haben.
Ja, ja, klar. Ich kann mir sogar vorstellen, dass, also genau das, man kriegt nicht so ganz raus, was man in diesen App-gesteuerten alles einstellen kann. Ich kann mir aber vorstellen, dass du da sogar dann so verschiedene Entzerrkurven einstellen kannst.
Ja, wer
kannst.
Weiß. Hm?
Weil die kosten jetzt auch echt Geld, ne? Also die fangen so ab 500 Euro an.
Oh, ja.
Und gehen dann sehr schnell ins Vierstellige hoch.
Mhm. Wow.
Ja, ich habe mich nur letztens, weil ich letztens auf einem Konzert war, und es gibt ja wirklich kein Live-Konzert mehr, wo man nicht am Merch-Stand vorbeigeht und da Platten kaufen kann. Und die werden, das habe ich nämlich da beobachtet, die werden auch richtig weggekauft. Ne?
Ja.
Ich glaube aber, deswegen habe ich nachgeguckt, ich glaube nämlich nicht zum Platten hören, sondern um die Platte und das Cover als eine Sache zu haben, die man ins Regal stellt.
Ja.
Früher war das, erst war es die Platte, dann war es die CD. Klar, und dann gab es jetzt eine lange, lange Zeit, wo man einfach gar nichts mehr hatte. Gar kein schönes Teil von schöner Musik, die man hat, die man sich irgendwo hinstellen kann. Und ich glaube, die wenigsten Prozent der gekauften, verkauften Platten an so einem Merchstand werden gehört. Ich glaube, da kannst du auch Benjamin Blümchen drauf spielen.
Ja, wer weiß. Ich habe diese Woche zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren ein DDP-Master für eine CD erstellt.
Habe ich gesehen, muss man erklären für Leute, die das nicht wissen, was das ist. Ich war nämlich auch ungefähr 15 Jahre in der Zeit zurückversetzt.
Ja, ja, ja. Also ganz, ganz früher, als die CD auf den Markt kam, da wurden quasi die Pressvorlagen für CDs tatsächlich auf CD-ROM gebrannt. Ich kann mich noch daran erinnern, man sollte das in Echtzeit brennen und nicht in vierfacher Geschwindigkeit oder sogar 16-facher Geschwindigkeit wegen der Fehlerrate. Mhm. Also so ein CD-ROM-Leser hat ja quasi auch so eine Art Fehlerkorrektur eingebaut und so. Und du willst natürlich nicht, dass dein wertvolles Master deiner Musik irgendwie, Fehler in den Daten
von hat. Von vornherein schon, die dann von vornherein schon vielfältigt werden, ja.
Genau. Und später kam dann, als vieles digitalisiert wurde, kam dann ein sogenanntes DDP-Format auf den Markt. Das heißt, du hast die komplette CD inklusive der Start- und Endzeiten und Lücken zwischen den Songs etc. etc.
Und sogar den Songtiteln.
Und sogar Songtitel etc. Also Subtext gibt's auch noch. Die wurden in eine DDP-Datei gebrannt. Das heißt, da musste dann keine CD-ROM mehr abgespielt und gelesen werden, sondern das ist eine Datei, die das Presswerk in den Presscomputer einlesen kann. Da kann auch nichts mehr schief gehen. Ja, und das habe ich zum ersten Mal, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren wieder gemacht. Und zwar für einen Künstler, der aus Gaza kommt.
Aha.
Und im Mittleren Osten und in Asien hat die CD tatsächlich noch einen Platz. Also die Leute kaufen die Dinger.
Habe ich mich nämlich gefragt, warum du das, also für wen du das machst?
Ja, ich habe Kontakt zu einer Organisation, die Musiker, Künstler in Palästina unterstützt und habe denen meine Mastering-Dienste angeboten. Natürlich pro bono, wie der Anwalt sagt. Und da habe ich
Für so eine Handvoll Trüffel.
Für eine Handvoll Trüffel. Nee, es macht Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten. Und dann muss man plötzlich auch wieder CD-Masters herstellen.
Und das heißt, du hast jetzt dieses ich wusste selber nicht, was es heißt. Weißt du, was die Abkürzung heißt?
Oh. Es ist die Digital Disc irgendwas?
Nee, Disc Description Protocol.
Ah ja.
Also
Description Protocol.
Ja. Und dann hast du denen jetzt die Datei geschickt quasi, damit die jetzt ins Presswerk damit gehen.
Ja.
Ja, das waren auch noch schöne Arbeiten, die man da so machen musste früher.
Ja, ne? Das hatte wenig mit Musik zu tun, aber musste eben sein. Wenn du eine CD herstellen lassen wolltest, brauchtest du das.
Okay.
Und das Schöne ist natürlich, du kannst es per Internet verschicken, als Download zur Verfügung stellen. Früher, als man noch CD-ROMs gebrannt hat, mussten die entweder in die Post, manchmal ging auch mal was verloren, oder du musstest selber zum Presswerk fahren.
Ja. Was machen eigentlich hier so Firmen? Es gibt ja hier diese eine sehr, sehr große, Presswerk in Deutschland, was ja auch Tonstudios hat und wo du die Software auch von benutzt hast für das DDP-Master.
Ja, Hofer.
Ne? Ich umschiff hier 30 Sekunden den Namen Hofer.
Ja, ist ja nichts Böses.
Was machen die heutzutage eigentlich? Machen jetzt wieder Schallplatten?
Ich gehe davon aus. Es ist tatsächlich so, dass der für die Anzahl an Vinylplatten, die heutzutage hergestellt wird, auf der ganzen Welt nicht genügend Kapazitäten vorhanden sind. Das heißt, du musst tatsächlich, wenn du, sagen wir mal, einen Veröffentlichungstermin deiner Platte anvisierst, musst du sehr, sehr früh mit dem Presswerk in Verbindung treten und einen Termin ausmachen, denn es gibt monatelange Wartezeiten für eine Vinylpressung.
Was wieder zu meiner Theorie passen würde, dass da gar nichts oder Benjamin Blümchen drauf ist. Das ist einfach nur eine schwarze Plastikscheibe, die da reingelegt wird. Nämlich.
Vielleicht ist da auch einfach nichts drauf.
Das ist einfach eine flache Scheibe.
Ja. Oder weißes Rauschen oder so.
Ja, wer weiß. Ja, jetzt wo wir schon bei Musik sind, ne?
Ja.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Ich habe was mitgebracht, da finde ich jetzt gar nicht so den Song so ganz, ganz geil, interessant. Aber die Bandstory ist irgendwie witzig. Du kennst die Band UFO, sagt die aber was, ne?
Boah, ja, ich wüsste aber nicht, was die für Musik machen.
Das ist so eine. Ja, Hardrock weiß ich jetzt nicht. Wie nannte man Hardrock der frühen 70er? Sie haben ja in den frühen 70ern halt, Ende der 60er, frühen 70er angefangen. So.
Also ist das Musik für Musiker? Also mit langen Gitarrensoli und.
Langen Gitarrensoli, aber geht eher so in die Richtung, ich will den Namen jetzt noch nicht sagen, aber so Glamrock.
So Glamrock, also nicht Progrock, nee, sondern Glamrock.
Eher so die Richtung Glamrock. Was auch damit zu tun hatte, also das kommt nämlich, das ist die Band um Sänger Phil Mock. Ich habe den Titel Space Child von 74 mitgebracht. Mhm. Und 74 hat der Gitarrist von Scorpions da nämlich dann Gitarre gespielt.
Aha, Schenker.
Ja. Und warum? Weil nämlich UFO nach Deutschland gekommen sind, 73, und ein Konzert spielen wollten. Und der Gitarrist hatte seinen Reisepass vergessen. Scorpions war aber als Vorband gebucht.
Ja.
Und dann hat Schenker gesagt, dann spiele ich doch mit. Und dann ist er in die Band eingestiegen. Und dann sind die zwei erfolgreiche Platten nämlich erst tatsächlich erschienen, wo nämlich auch dieser Titel Space Child von herkommt. So, dann war der nur kurze Zeit da und ist dann mit Scorpions dann ja auch schlussendlich durchgestartet. So, und dann war ich auf dem Wikipedia-Artikel von UFO und Sänger Phil Mock, mit Doppel-G übrigens, muss ein ganz schwieriger Kauz gewesen sein. Weil es in dem Wikipedia-Artikel stehen noch rechts immer die Besetzung oder die letzte Besetzung, in die Band gibt es nicht mehr, und dann die ehemaligen Mitglieder.
Genau, und das ist eine lange Liste.
Michael Schenker war zwar auch Gitarrist, aber neben 15 anderen ehemaligen Gitarristen in der Band, 4 Bassisten und 8 Schlagzeuger.
Wow. Also ein ziemlicher Kotzbrocken.
Und nur 2 davon, also man sieht ja auch, wenn die Herren gestorben sind, ist ja so ein Kreuz dahinter, von den ganzen Leuten sind bisher nur 2 gestorben. Das heißt, die sind nicht, hätte ja sein können, dass die alle weggestorben sind. Also irgendwie
ja, ja.
Nee. der hat da einen Verschleiß. Also so viele Platten haben die gar nicht rausgebracht. Das heißt, pro Platte hat... Keine Ahnung, wie der das hinbekommen hat. Es gibt sogar in diesem Wikipedia-Artikel, das ist unten sogar so eine Legende, wo von oben nach unten, weiß ich nicht, diese 40 Namen stehen und dann hast du einen Zeitstrahl nach rechts, wo du sehen kannst, wann wer wie in der Band war und wann wieder eingestiegen ist und wann rausgefallen ist. Und oben ist einfach hinter Phil Mock so ein langer Streifen. Das ist einfach der Einzige, der von vorne bis hinten dabei war. Ja, packe ich auf die Liste, weil das ist der Einzige, den kennt man auch, den Song. Aber ja, auf jeden Fall.
Oh. Ne, das sagt mir jetzt gerade gar nichts, aber interessant. Ja, ich habe was Neues mitgebracht, also von 2025, von der Band Mumford & Sons.
Mhm. Gibt's die auch wieder?
Ja, die haben ein hervorragendes Album rausgebracht, heißt Prize Fighter. Wer sie nicht kennt, das ist so eine britische Folk-Pop-Band.
Wie heißt nochmal der Hit
aus? Ja, ich komme gerade nicht drauf. Vom ersten Album war das.
Was heißt Ende 90er, Anfang 2000er auch so, ne?
Das Album hieß Say No More. Ich weiß nicht, ob der Song auch so hieß.
Kann sein. Also kennt jeder.
Welt würde ich sagen.
Ja.
Also für dieses Folk-Genre sind die extrem erfolgreich. Also füllen große Hallen. Von dem neuen Album habe ich mitgebracht Rubber Band Man. Einer von vielen super Songs auf dem Album.
Okay, und die sind wieder unterwegs. Im Moment finde ich, es gibt so viele Bands, gerade aus diesen Nullerjahren, die auf einmal wieder auftauchen.
Ja.
Also auch hier, wie heißt nochmal diese, eine Comedy Talent und so.
Das ja, ist
also
ja.
So eine, die sind auch auf einmal wieder am Start.
Mhm.
Also es kommen so ganz, ganz viele Nullerjahre-Bands.
Linkin Park auch, ne?
Ja gut, die sind ja jetzt mit der neuen Sängerin schon länger wieder da.
Sind mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Haben die bei Rock am Ring gespielt?
Ja. Also Chester Bennington, der ehemalige Sänger oder einer der beiden Sänger, Rapper, der ist ja damals gestorben. Und dann haben die sich ja schlussendlich wirklich komplett aufgelöst.
Ja.
Und dann ist jetzt im letzten Jahr, glaube ich, diese blonde Frau eingestiegen. Und dann, seitdem sind die ja wieder sehr aktiv und sind ja eine, haben also ist einfach Linkin Park weiterentwickelt, ist okay, kann man machen.
Auch eine sehr gute Band aus den späten 90ern, Garbage, sagte der auch was. Auch die sind wieder unterwegs.
Brauchen jetzt alle noch mal ein bisschen Kohle, kurz bevor sie in Rente gehen, ne?
Ja, ich weiß es auch nicht. Also sagen wir mal so, der das Hirn von Garbage ist ja der Produzent Butch Vig, der Nirvanas Platten produziert hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass der das nötig hat, aber vielleicht der Rest der Band.
Also ich kann mir das schon vorstellen, dass die, also weil das ist ja jetzt auch wirklich auffällig, dass jetzt diese ganzen End-90er, Anfang 2000er Bands auf einmal wieder
ja.
Platte machen und damit dann natürlich auf Tour gehen. Dass wirklich da, also ne, dass die ganzen Bands, die davor erfolgreich waren, bis heute irgendwie davon leben können. Mhm. Aber jetzt die dann anscheinend nicht mehr.
Ja, das war der Anfang der Digitalzeit, ne?
Ja, eben.
Ja.
Und, ja, also, und genau, und das Ende vor allen Dingen der na, sag mal, Tonträgerzeit.
Richtig, der so. Tonträger-Ära. Ja. Ja, stimmt. Also es. Ich meine, heutzutage ist es fast unmöglich geworden, von Musik leben zu können.
Ja,
wenn man ständig
für irgendwelche Leute CD-Master machte umsonst. da zahlt sich keine Miete von.
Nee, ich meine, zum Glück, also ich meine, sind das ja Dienstleistungen, die in der Regel in irgendeiner Form bezahlt werden, aber selber Künstler zu sein, ist natürlich heutzutage wirklich, also kann, ich sag's ungern, aber kann eigentlich nur ein Hobby sein.
Ja, oder du machst wirklich sehr, sehr große Hallen und Stadien vor. Also ich rede jetzt mal von deutschen Künstlern, ne?
Ja, ja.
Oder du hast ein zweites Standbein, in dem du nämlich in irgendeiner Form auch im Fernsehen zum Beispiel auftauchst.
Ja.
Irgendwie mit irgendwelchen Sendungen oder nicht zuletzt hier mit so Sachen wie Sing mein Song und so, also dass du im Fernsehen auf einmal sehr aktiv bist, nebenbei noch was zu machen. Ja. Ich glaube nämlich dadurch kannst du das, wenn du, ne, da hast du so ein zweites Standbein, ich glaube, das geht dann auch wieder.
Ja, das mag sein. Dazu habe ich übrigens einen interessanten Artikel gelesen, was die Fernsehgagen für bekannte Musiker angeht. Da hat jemand aus dem Nähkästchen geplaudert.
In welcher Rolle? Als Gast oder?
Als Gast in Sendungen wie, die haben jetzt ein paar Beispiele genannt, Fernsehgarten, hier die Silbereisen-Show und wie heißt unser Italiener Gorgonzola?
Giovanni Zampanello.
Giovanni
Zazzarella.
Mozzarella, genau. Und ich war wirklich erstaunt. Und jetzt erklärt sich auch ein bisschen, weshalb immer die gleichen 12 Leute da auftreten.
Es ist erstaunlich mehr viel, hin. Oder?
Oder wenig. Erstaunlich wenig.
Echt?
Ja.
Ach.
Zwischen 500 und 3000 Euro.
Für einen Auftritt? Oder
für einen Auftritt im Fernsehen, in einer dieser Shows. Mit 3000 bist du schon.
Aber als Musik-Act oder als Talk-Act? In einem, sagen wir mal, NDR-Talkshow oder so?
Als Musik-Act in einer Musikshow, genau.
Ja.
Und davon musst du Hotelkosten bezahlen, Reisekosten bezahlen, etc. Inzwischen haben die Plattenfirmen, die das ja eigentlich immer unterstützt haben, im Sinne von, wer bei Silbereisen auftritt, der verkauft einen Haufen Platten mehr. Mhm. Das ist aber heute nicht mehr so, weil die Platten werden ja gar nicht mehr verkauft. Und die Plattenfirmen haben da langsam keinen Bock mehr drauf. Also deswegen schicken die ihre Leute teilweise gar nicht mehr dahin, selbst wenn die angefragt werden. Dann kriegst du, weißt du, für so einen Newcomer, der kriegt dann 500 Euro, muss mit der Band anreisen oder ist ja auf Playback oder so, aber die reisen dann meistens zu viert oder zu fünft an plus Assistent oder wer auch immer da noch mitreist und so. Ein paar Gitarren haben die ja auch meistens um oder was weiß ich, ein Keyboard und so. Müssen also in irgendeiner Form da als Band anreisen, müssen ein Hotel bezahlen und so und da zahlen die ja drauf.
Ja, Hotel und Reise wird im Zweifel noch von der Produktion bezahlt.
Anscheinend bei diesen Sendungen nicht mehr.
Aha. Aber dann würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn das schon so wenig ist, was dann ein Künstler oder ein Musiker bekommt, wenn er, was ich eben meinte, bei Inas Nacht in der NDR-Talkshow und da auftaucht. Weil das passiert ja auch immer nur, man denkt immer, die sind dann damals zu Gast. Aber in aller Regel sind das ja Promotouren, weil die gerade eine neue Platte
meistens
rausgebracht haben.
Richtig, genau. Meistens haben die gerade ein Buch veröffentlicht oder eine Platte rausgebracht.
Genau, so und deswegen werden die dann in der Sendung rumgereicht.
Ja.
Aber Das heißt, da im Zweifel gibt es da ja noch weniger für, weil die das als Promotour benutzen.
Ja. Davon gehe ich aus, ja.
Boah, ja, okay. Mhm. Da musst du schon in sehr, obwohl, es gibt ja auch so Leute, die sind teilweise, laufen zeitgleich in drei linearen Fernsehsendungen gleichzeitig, am gleichen Abend.
Mhm. Weil die gerade die Promotour machen.
Genau. Das kann ja schon mal passieren.
Ja. Nee, also ist schwierig geworden. Deshalb kommt auch die Vinylplatte zurück. Erstens, weil es eine Nachfrage gibt. Zweitens, weil die Künstler dann endlich wieder was außer T-Shirts zu verkaufen haben.
Mhm. Ja, muss sein.
Muss sein, ja.
Ja, wo wir jetzt heute schon in der großen Musik- und Rundfunksendung sind, habe ich den Audiozitat mitgebracht.
Oh ja.
Wo du nicht weißt, wer es ist, wann es war und warum. Es ist aber auch mal endlich was Historisches. Ich habe auch mal was Historisches mitgebracht. Damit ich hier nicht nur immer Maschendrahtzaun und so mitbringe. Die ist übrigens gestorben letzte Woche.
Echt?
Ja, diese Ossi-Frau, wo damals Stefan Raab einen seiner ersten Hits
mit hatte. Maschendrahtzaun.
Aber ich fand es sehr nett, dass die Medien darüber berichtet haben, dass die, ich weiß nicht, Renate sowieso hieß die, dass die gestorben ist, fand ich irgendwie ganz nett, weil was hatte die am Ende davon? Ich glaube gar nichts, ne? Die hat das in irgendeiner Reportage gesagt, dass der Nachbar immer über einen Maschendrahtzaun krabbelt. So, deswegen hier was Echtes.
Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen.
Boah.
Also hast du verstanden, was er gesagt hat?
Es geht um den Rundfunk, der gehört uns.
Genau. Und wir werden ihn in den Dienst für unsere Idee stellen. Für niemanden sonst.
Es klang nach 50er Jahre. Aber wenn ich den Inhalt ein bisschen weiterspinne, waren es vielleicht die 30er oder 40er?
Eher.
War das der... Ich habe nicht viel von dem Akzent gehört, aber
ich kann es ja nochmal abspielen, weil das ist ja noch nicht lang.
Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen.
Also dieses Klopfen am Ende ist auch so ein Nachdruck, weil er tatsächlich dann so auf dem Pult da so.
Mit der flachen Hand, ne? Ich glaube, auch vom Akzent her ist das unser geliebter Propagandaminister Goebbels.
Nicht schlecht, genau ins Schwarze getroffen. Und zwar einen Tag nach dem Ermächtigungsgesetz 25.03.1933, Deutschland dann quasi zur Diktatur geworden ist, hat Goebbels am nächsten Tag vor den Reichsrundfunksintendanten genau das da erzählt.
Ja.
Also der hat die Reichsrundfunkintendanten wurden eingeladen und wirklich einen Tag nach diesem Gesetz wurde denen quasi diese komplette Entscheidungsfreiheit für den gesamten Rundfunk weggenommen. Das gehört jetzt uns.
Ja.
So, was Goebbels dann ja auch sehr hart durchgesetzt hat.
Richtig. Insofern hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk den Nazis quasi auch noch in die Hände gespielt. Im Gegensatz zur AfD, die ja den öffentlichen Rundfunk mehr oder minder abschaffen wollen, indem sie ihn nicht mehr finanzieren wollen, wenn sie.
Naja, aber das war, du darfst nicht vergessen, damals gab es kein Internet, da gab es gar nichts. Und richtig. Das ist so, als würde heute jemand sagen, sämtliche Medien, also inklusive dem Rundfunk
und Internet
gehört uns. Mhm. Also das war schon eins der mächtigsten Werkzeuge, die da so hatten.
Ne? Ja, absolut. Mhm.
Und dann nicht zuletzt mit dem VE1, dem Volksempfänger, quasi, also das erste Radio, was dann in jeder Küche stand und so.
Da konnte das waren Zeiten. Ja, ich erinnere mich gerne daran.
Gerne. Falsch formuliert jetzt. Ja, zum Glück ist diese Ära vorbei und wir haben wieder fast freie Meinungsfreiheit im deutschen Journalismus. Fast.
Ja. Ich meine, im Vergleich zu anderen Ländern zum Beispiel, ja, Großbritannien geht noch, aber USA, selbst vor Trump, da war das mit der freien Presse nicht so weit her, weil sämtliche Medien irgendwelchen Menschen gehören. Mhm. Das ist ja hier nicht der Fall. Das ist wirklich ein Vorteil.
Na, wenn man jetzt mal sowas nimmt wie die ProSiebenSat1-Gruppe, die ja jetzt seit einiger Zeit auch in Gänze Berlusconi gehört, gehören die schon Menschen. Aber wir haben nun mal sehr, sehr gut gedeckte Rundfunkgesetze heutzutage.
Richtig, ja.
An die auch nur sehr schwer ein Privatmann einfach sagen kann, ist jetzt meins, das nutze ich jetzt für meine Interessen. So.
Ja, es ist hier schwierig, das stimmt. Zum Glück.
Also da wurde ja zum Glück nach dem Krieg wurden ja genau solche Lücken im Grundgesetz und im Rundfunk, wie heißt der Rundfunkstaatsvertrag festgelegt.
Genau, und da will die AfD dran. Das können die übrigens, selbst wenn jetzt demnächst ein AfD-Ministerpräsident im Osten gewählt wird, können die für ihr Bundesland an diesen Rundfunkstaatsvertrag dran.
Sicher?
Ja, weil der Rundfunkstaatsvertrag ist ein Staatsvertrag auf Bundesländerebene.
Und warum heißt
deswegen
der
haben wir ja so
warum heißt der nicht Bundeslandvertrag?
Das weiß ich auch nicht.
Das ist ja nur mal ein Staatsvertrag.
Ja, aber ein Bundesland ist quasi ein Staat.
Ich müsste mich da tatsächlich mal, weil ich habe das natürlich alles in der schulischen Berufsausbildung, habe ich genau das natürlich alles in Geschichte auch gelernt. Nur damals hat man sich ja überhaupt gar nicht für so Sachen interessiert, inwiefern man an so einen Vertrag ran kann, weil warum?
Mhm.
Warum sollte man da ran? Also deswegen. Mhm.
Das ist wirklich eine der großen Sorgen, die man hat und ist eines der großen Probleme, die uns die AfD verursachen kann, wenn die Ministerpräsidenten in Bundesländern stellen.
Gut, jetzt ist das Interesse wahrscheinlich nicht ganz so groß wie damals noch unter den Nazis. So, also unter den echten, also unter den ursprünglichen Nazis, so von mir. Unter den Ur-Nazis.
Unter den Gründungsmitgliedern.
So, weil die hatten ja nun mal ein sehr großes Interesse, weil es nichts anderes gab.
Mhm.
Aber, naja. Ja, so.
Ja.
Ja. So viel dazu. Ganz kurz nochmal zu unserer in der letzten Woche groß eingeführten und angekündigten Rubrik, die brachialen drei, wie wir sie eventuell nennen wollen, haben wir jetzt nochmal ganz kurz auf Eis gelegt, weil wir haben uns auf die Thematik geeinigt, die drei Orte, die schönsten Orte, an denen wir nicht sterben wollen.
Ja.
Irgendwie sowas. Es führt zu nichts, ich bin auch einfach auf nichts gekommen. Wir müssen eine andere Überschrift ausdenken. Das ist, da müssen wir nochmal ran.
Also, da müssen wir nochmal an die Arbeit.
Also das ist, wie sagt man so schön, gebombt ist das.
Ja, das ist gebombt.
Also einfach in der Luft zerplatzt.
Dead on arrival.
So, willst du noch ein ganz kurzes unnützes Wissen haben?
Oh ja.
Da müssen wir aber ein bisschen raten. Schätz mal, wofür die Kettensäge erfunden wurde.
Als Knochensäge.
Oh, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht.
Einfach meiner Fantasie mal freien Lauf gelassen.
Aber gar nicht so, wie du denkst. Das mit der Knochensäge war erst der zweite. Also der, dass man damit gut... Es war ursprünglich tatsächlich als Geburtshilfe. Also es war natürlich noch eine Handkurbel dran. Und man musste eine Möglichkeit suchen, um bei Problemschwangerschaften das Becken aufzuweiten. Und da kannst du ja nicht mit einer Säge rein und da drin rumhacken, sondern du brauchst ja ein Werkzeug quasi, was man präzise einführen kann, aber trotzdem eine sägende Wirkung hat. Und das haben zwei so Forscher Anfang der 1830er Jahre quasi erfunden. Und dann wurde das auch wirklich eingesetzt als Knochensäge für Amputationen und so. Und dann erst Beginn des 20. Jahrhunderts, als mobile, tragbare Motoren die Kraft entwickelt haben, ist man auf die Idee gekommen, Moment mal, das ist ja auch total praktisch, um große, fette Sachen zu sägen. Und erst dann ist daraus die heute klassische Motorsäge geworden. Aber eigentlich war das als ein klassisches Hebammenbesteck.
Oh Mann.
Oh Gott. Ja. Und daraus ist dann die Firma Stiel entstanden.
Geburtshilfeausstattung. Oh Gott. Wusstest du denn, dass Frösche nicht kotzen können?
Nö.
Ne? Wenn die was Unverdauliches gegessen haben, stülpen die ihren Magen einfach nach außen. Der wird irgendwie durch die Speiseröhre und durch den Mund gedrückt.
Ach, die kippen einfach aus.
Die kippen einfach aus. Dann putzen die quasi das Innere des Magens mit ihren Vordertatzen sauber. Mhm. Und dann verschlucken die ihren Magen wieder.
Also wie so eine Hosentasche, wo man die Krümmel ausschlägt.
Genau.
Also in der Jeanshose wäre man so Krümmel.
Ja. Ja.
Mhm. So. Ah, der ist ja praktisch. Mhm. Hast du von diesem neu entdeckten Frosch gehört?
Nee, der klappt bestimmt auch.
Du musst mal googeln nach Frosch Kermit einfach. Es ist irgendwo, ich glaube in Südamerika, ein Frosch, also eine neue Froschart entdeckt worden und die sieht exakt aus wie Kermit der Frosch. Aber es wirklich eins zu eins irgendwie. Also es gibt auch 1000 Bilder im Internet, wo dieser Frosch daneben neben dem Bild von Kermit ist. Weil der steht da auch so aufrecht irgendwie. Das ist, also.
Letzte Woche hatten wir noch einen Büffel, der wie Donald Trump aussah. Ja. Jetzt haben wir einen Frosch, der wie Kermit aussieht.
Was da noch alles kommen mag.
Ja.
So, das machen wir aber alles nächste Woche, weil jetzt ist hier Schicht im Schacht für heute.
Ja, würde ich sagen. Ne?
Ausgelabert. In diesem Sinne überlasse ich dir gleich wieder die letzten Worte und bedanke mich allen da draußen fürs Zuhören dieser wunderschönen 265. Folge von Verkocht hat gedreht. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, dir eine gute Schicht am Wochenende. Wir sehen uns nächste Danke. Woche an dieser Stelle und bis bald. Tschüss.
Ja, wie immer überlässt Daniel mir die letzten Worte und wie immer fällt mir überhaupt nichts ein, was geistreich oder lustig sein könnte. Insofern verschwinde ich jetzt einfach. Ich sage bis nächste Woche, Martin und schwenkt der Hut.